Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Nach einer erneuten Niederlage des KSC macht der Trainer mit der Mannschaft einen Rundgang durchs Stadion. So, Jungs, sagt er, wo die Fotografen sind, das wisst ihr. Den Standort der Fernsehkameras kennt ihr auch. Und jetzt zeige ich euch noch, wo die Tore stehen. Liebe Gemeinde, was die Ansprache eines Trainers bewirken kann, das zeigte sich 2017 bei Arminia Bielefeld. Der Traditionsklub stand auf dem vorletzten Tabellenplatz der zweiten Liga und er stand in der Gefahr, in die dritte Liga abzusteigen. Und dann kam das entscheidende Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Und da hielt der Bielefelder Co-Trainer Carsten Rump eine emotionale Rede. Ich kann das jetzt nicht so nachmachen, wenn Sie wollen, schauen Sie es mal auf YouTube an. Da hat er zu seiner Mannschaft gesagt, 25.000 sind da draußen und die warten darauf, dass ihr sofort explodiert. 25.000, so schreit er an und dann immer mehr in Rage. Die beten zu Gott, dass ihr Gas gebt, dass ihr ein Feuerwerk abfackelt. Aber ein Punkt ist mir noch wichtiger, Männer. Wenn ihr nach Hause geht, dann könnt ihr den ganzen Müll bei euren Frauen und Kindern abladen. Alles, was passiert zu Hause, die sind immer für euch da. Heute sind die auf der Tribüne und die beten zu Gott, wie die anderen, dass ihr ein Feuerwerk abfackelt. Und ihr müsst ihr versprechen, dass ihr für eure Familien alles gebt. Alles in 90 Minuten. Für eure Familien, für eure Kinder, für alle. Vom Anfang bis zum Ende. Versprecht ihr mir das? Und angestachelt bis zu den Haarspitzen, motiviert haben die Spieler geschrien, ja, ja, ja. Und die haben 6:0 gewonnen. Der Apostel Petrus hat sich manchmal gefühlt wie ein Trainer. Wie ein Trainer, der die Sportler, die Spieler vor dem entscheidenden Match anfeuern muss. Und im ersten Petrusbrief auf vielen Seiten, da hat er seitenlang viele Anweisungen gegeben für verschiedene Gruppen, für die Älteren, für die Jüngeren und so weiter. Und dann kommt zum Schluss nochmal so eine Aufzählung vom Allerwichtigsten. 1. Petrus 5, ab Vers 5. Alle aber miteinander begleitet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöre zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Ja, wie soll man als Christ leben? 4 Trainingseinheiten für Christen gibt uns der Petrus in diesen wenigen Versen mit auf den Weg. 4 Tipps oder Anweisungen. Das erste, beugt euch unter Gottes Hand. Das heißt, es beginnt eigentlich mit einem Paukenschlag. Es heißt nämlich, demütigt euch. Wenn wir sagen, oh Petrus, das passt doch nicht mehr in unsere Zeit. Sklaverei ist abgeschafft, Demut geht doch gar nicht. Demut, das ist doch ein Ausdruck von Schwäche, von Nachgiebigkeit. Im Berufsleben, in der Politik, in der Werbung, da gibt es keine Demut, das ist Fremdwort. Es geht darum, dass man seinen Mann, seine Frau steht. Dass man sich durchsetzt, dass man gut herauskommt, sich gut verkauft. Mit Demut kommt man doch unter die Räder. Beugt euch unter die Hand Gottes, demütigt euch. Andererseits, im Frühjahr kam ein Film über einen Jugendlichen, der sich vorgenommen hat, er will einmal bei einem sozusagen Erstligisten Fußball spielen, also Fußballprofi in der ersten Bundesliga werden. Und was heißt das für ihn? Schon als Teenager hat es bedeutet, ab ins Sportinternat. Täglich eiserne Disziplin. Essen nach Ernährungsplan, Verzicht auf Alkohol, auf Drogen, Freundin, 10-mal pro Woche Training. Die Aussichten: von 100 werden vielleicht 3 oder 4 einen Vertrag mal später als Profi bekommen. Und der Trainer sagt aber ihm, er kann es schaffen, denn er ist bereit, im Fußball alles unterzuordnen. Für den Fußball muss man leben. Und das finde ich ein schönes Beispiel für Demut. Demut ist nämlich eine freie Entscheidung. Der junge Mann weiß, dass er sich erst einmal unter die Anweisungen seines Trainers und Beraters beugen muss. Nur so kann aus seinem Traum etwas werden. Und so ist es auch bei uns Christen. Wir tun gut daran, dass wir uns vor Gott oder unter Gott demütigen. Dass wir uns unter Gottes Wort stellen und nicht über Gottes Wort. Dass wir uns nicht als die Richter aufspielen über Gottes Wort. Was gilt überhaupt noch heutzutage? Hören wir noch einmal die Worte von Petrus. Er sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und wisst ihr, es gibt einen wichtigen Unterschied zu diesem Fußballspieler, zu diesem Jugendlichen. Denn wir haben diesem Spieler etwas voraus. Wir haben nämlich voraus, dass wir wissen, dass wir das Ziel erreichen werden. Dass wir am Ende auf dem Siegertreppchen stehen werden. Dass Gott uns auszeichnen wird, weil er uns versprochen hat. Bis dahin natürlich ist unser Platz im Trainingslager. Es gilt, in die Schule zu gehen bei Gott, seinen Anweisungen zu folgen. Und sein Ziel für uns ist, dass wir fit werden, dass wir fit werden, als Christen in der Welt zu leben. Jeden Tag, in jeder Situation, auch wenn uns ein kalter Wind ins Gesicht bläst. Das ist die erste Einheit. Demütigt euch unter Gott, stellt euch unter Gott. Das zweite, werft eure Sorgen auf Gott. Der Autor Dale Carnegie hat unter anderem den Bestseller geschrieben, Sorge dich nicht lebe. Haben vielleicht einige gelesen. Im Vorwort schreibt er, es sei ihm klar geworden, dass die Menschen kaum etwas nötiger brauchen als ein Lehrbuch zur Überwindung von Sorge und Selbstquälerei. Und in der Vorbereitung dieses Buches ist er in große Bibliotheken gegangen. Und dann schreibt er, dort stellte ich zu meinem Erstaunen fest, dass der Katalog nur 22 Eintragungen unter dem Titel Worry, also Sorge, enthielt. Dafür waren unter dem Schlagwort Worms, Würmer, mehr als 189 Bücher verzeichnet. Und da hat er gesagt, 9-mal so viele Bücher über Würmer als über Sorgen, sehr erstaunlich. Es ist Gott nicht egal, ob wir uns sorgen, denn Sorgen können nicht nur lähmen, sondern Sorgen können sogar im Extremfall krank machen. In den Sprüchen Salomos heißt es, Sorge im Herzen kränkt oder macht krank. In den Apokryphen im Buch Jesus Sirach heißt es, Sorgen machen alt vor der Zeit, lassen frühzeitig altern. Es hat mal jemand ein Experiment gemacht. Er hat ein Tagebuch geführt und hat jeden Tag in das Tagebuch reingeschrieben, was ihm heute so durch den Kopf geht, wovor er Angst hat, was ihm Sorge macht. Jeden Tag die Sorgen aufgeschrieben. Und nach einiger Zeit hat er dieses Tagebuch vorgenommen und hat es durchgelesen. Und dann hat er etwas Interessantes entdeckt. Er hat entdeckt, dass 95% der Sorgen umsonst waren. So ist das in unserem Leben. Wir sorgen, wo es manchmal oder oft gar nicht nötig ist. Wir sorgen uns immer wieder neu. Kein Tag vergeht. Und damit das besser läuft, muss man auch das trainieren. So wie der Fußballprofi. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das hört sich zwar gut an, aber es ist nicht leicht. Wir haben genug Material zum Werfen, mehr genug als Sorgen, aber man muss es lernen. Lernen, auf Gott die Sorgen zu werfen. Wir machen es nämlich manchmal so wie Kinder beim Ballspielen. Kinder werfen einen Ball gegen die Hauswand und wenn der Ball zurückprallt, fangen sie wieder auf. Wegwerfen, wieder auffangen. Wegwerfen, auffangen. Sorgen werfen ist mehr. Das griechische Wort, das hier mit werfen übersetzt ist, bedeutet so viel wie einem Lasttier eine Last aufladen. Das heißt sozusagen so einem Esel oder so eine Last aufladen, das heißt doch aber, dass jetzt der Esel das trägt oder das Pferd oder was auch immer, aber nicht mehr ich. Last auflegen heißt, der andere macht das, ich überlasse es ihm, jetzt trägt der das. Und unsere Aufgabe ist es, dass wir uns in dieser Kunst des Sorgenwerfens üben. Und das fängt morgen schon an, wenn wir aufwachen. Die Frage ist, was sind die ersten Gedanken? Und die ersten Gedanken, oh Mann, wie schwierig wird es heute, wie problematisch wird es heute wieder alles werden. Oder ob wir sagen, Herr, dieser Tag, meine Arbeit, meine Familie, meine Gedanken, ich lege das in deine Hand. Du bist der gute Hirte, du führst mich. Du lässt mich nicht allein, hilf du mir. Die Probleme werden sich nicht schlagartig in Luft auflösen, aber das Entscheidende ist, dass jetzt Jesus da ist, der trägt, der mitträgt und vor allem der sich auskennt im Sorgenlösen. Martin Luther hat den Lernprozess ziemlich drastisch einmal so beschrieben. Er hat gesagt, wer das Werfen, also dieses Sorgenwerfen, wer das Sorgenwerfen lernt, der wird erfahren, dass es so ist, dass Gott für ihn sorgt. Wer aber solches Werfen nicht lernt, der muss bleiben ein Verworfener, Zerworfener, Unterworfener, Ausgeworfener, Abgeworfener, Umgeworfener Mensch. Es ist wahr, wer es nicht lernt, sich zu trennen von den Sorgen, den können die Sorgen irgendwann auch mal von Gott sogar wegbringen. Deshalb, mach aus Sorgen ein Gebet. So heißt das Lied eines neueren Liedes. Und das ist die Lösung. Wenn die Sorgen auftauchen, sollen wir sie umwandeln in Gebete. Sagen, Jesus, da ist diese Sache. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Du weißt es. Du kannst die Sache regeln. Bei dir bringe ich das unter. Bei dir ist keine Sorge zu groß und keine zu klein. Es gibt dazu eine sehr eindrückliche Geschichte, eine alte Geschichte aus dem alten England. Da lebte einmal ein Zimmermann und eines Abends ging der sehr, sehr bedrückt und traurig nach Hause. Und unterwegs hat er einen Nachbarn getroffen und der hat sofort in seinem Gesichtsausdruck gesehen, dem Mann geht's nicht gut. Und er hat gesagt, was hast du? Du siehst so traurig aus, Zimmermann. Und dann hat er gesagt, wenn du meine Sorgen hättest, dann wärst du auch todtraurig. Ich muss bis morgen früh 11.111 Pfund Sägemehl aus Hartholz für den König bereit haben, sonst werde ich enthauptet. Da legte ihm der Nachbar den Arm um die Schulter und sagte, mein Freund, mach dir keine Sorgen. Der allmächtige Gott weiß, wie er dir in dieser schwierigen Lage helfen kann. Und dann gingen sie zum Haus des Zimmermanns, wo die Frau und die Kinder in Tränen aufgelöst waren. Dann hatten sie Gott die große Sorge, sie fingen an zu essen, zu trinken, zu singen. Dann hat die Frau gesagt, Leute, es geht doch nicht, wir können doch hier nicht singen und feiern, wenn morgen früh der Mann sterben wird. Aber die haben gesagt, denk an Gott. Und so haben sie weiter noch gefeiert. Als der Morgen angebrochen war, war alles ganz still. Und auf einmal kam sie wieder, die Sorge, die Angst. Und dann kamen die Diener des Königs und dann klopften sie an die Tür. Und der Zimmermann hat zu seiner Frau gesagt, jetzt werde ich sterben. Und dann hat er geöffnet. Und dann sagten die Diener, Zimmermann, der König ist heute Nacht gestorben, mach ihm einen Sarg. Das ist die zweite Einheit. Lege deine Sorgen nieder, wie wir es gesungen haben. Lege deine Sorgen bei Gott ab, bei Jesus ab. Uns unter Gott stellen, die Sorgen ablegen. Das dritte Trainingseinheit heißt, widersteht dem Bösen. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er sucht, wenn er verschlinge, dem widersteht, fest im Glauben. Da kann vielleicht der eine oder andere einwenden, wer spricht denn heute noch vom Teufel als einem brüllenden Löwen? Wir sind doch aufgeklärte Menschen. Dieses Bild kommt uns natürlich ziemlich fremd vor. Es ist ja auch nur eines der Bilder im Neuen Testament. Es gibt auch ein anderes Bild. Einmal wird der Teufel bezeichnet als ein Engel des Lichts. Schön, einladend. Nicht immer erschreckend, es kann unterschiedlich sein. Aber diese Bilder zeigen, wie übermächtig das Böse ist und in unser Leben eindringt. Und ob wir die weite Welt in den Blick nehmen oder ob wir ganz nur in unser enges Umfeld schauen, wir werden sehen, da ist wirklich teufellos. Mord, Totschlag, Übergriffe, Diebstahl, Streit, Intrigen, Verleumdung, Betrug, Vertrauensbruch, Hass bis hin zu fanatischem Terror. Und der Petrus warnt uns deutlich und sagt, wir haben einen Gegenspieler in der Welt und der begegnet uns in verschiedenen Gestalten. Für die Christen damals zur Zeit des Petrus, da waren es buchstäblich die Löwen im römischen Kampfarena, die ihnen da gegenüberstanden. Wo der Kaiser gesagt hat, ich bin Gott und wer mich nicht als Gott verehrt, dem werfe ich den Löwen vor. Für uns heute in Mitteleuropa sind das vielleicht weniger gut greifbare Gegner, die uns angreifen. Aber auch wir leben unter einer Diktatur. Ja, wir leben nämlich unter der Meinungsdiktatur. Wer nicht mit dem Mainstream der öffentlich-rechtlichen Eliten konform geht, der muss bekämpft und zum Schweigen gebracht werden. Wer islamkritische, migrationskritische, gendertheoriekritische, einfach wertkonservative Ansichten zum Thema, egal ob das Homosexualität, Abtreibung, Flüchtlinge, was auch immer ist, der ist moralisch minderwertig. Und mit solchen kranken Ansichten heißt es dann, wird nur Hass und Intoleranz geschürt. Und das muss im Keim erstickt werden, weil es den sozialen Zusammenhalt gefährdet. Und dafür gibt es schon ein neues Wort. Wieder Englisch. Das neue Wort heißt Framing. Framing heißt, das ist Neudeutsch, das heißt Englisch Frame, ein Rahmen. Es wird ein Rahmen vorgegeben. Und wer nicht in diesen Rahmen passt, der gehört nicht mehr dazu. Der muss bekämpft werden. Der ist moralisch daneben. Wehe dem, der nicht in den Rahmen passt. Und da kann man als Christ schnell an den Pranger kommen. Seid nüchtern, wachsam, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, vielleicht manche sogar auf einer Safari oder zumindest im Fernsehen, in einem Tierfilm, wenn ein Löwe brüllt. Das Brüllen ist kilometerweit zu hören und es dient den Männchen, den Löwen, der Revierverteidigung. Nämlich, die wollen etwas deutlich machen. Die wollen sagen, hier in diesem Areal bin ich der Chef. Hier habe ich das Sagen. Hier müssen alle sich mir unterwerfen. Und das ist ein treffendes Bild für den Teufel. Manchmal können wir dieses Brüllen deutlich hören. Zum Beispiel dann, wenn uns die Gebote Gottes mahnen, sie ernst zu nehmen. Und schon kommt diese Stimme, die sagt, du wirst doch nicht auf ein angenehmes Leben verzichten. Du hast es dir verdient, über die Stränge zu schlagen, das nicht so eng zu nehmen. Vielleicht ändert der Widersacher auch die Taktik und dann sagt er, du willst doch nur das Beste. Du willst das Beste für dich, für deine Familie, für deine Kinder und deswegen nutze alle Möglichkeiten, um sie zu fördern, sportlich, musisch, kulturell, auch wenn die Wochenende und die Sonntage verplant sind. Und irgendwann merken wir ja, Moment, das Problem ist natürlich dann schwindet auch die Möglichkeit, als Familie den Gottesdienst zu besuchen. Und deswegen sagt der Paulus, lasst euch nicht einschüchtern, weder so noch so, kein halbherziges Jein, sondern ein kompromissloses Nein. Dem widersteht fest im Glauben. Höre auf die Stimme Jesu, vertraue seiner Macht, traue auf die Hand Gottes. Und es ist klar, solch eine Haltung, so eine entschiedene Haltung kostet Kraft, kostet Energie. Und die Frage ist, woher bekommen sie? Und damit sind wir beim vierten. Petrus sagt, verlasst euch auf Gottes Hilfe oder Gottes Beistand. Der Gott aller Gnade hat euch berufen, sagt er, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus. Er hat euch berufen. Schon in der Taufe hat er Ja gesagt. Und wenn wir im Glauben dazu auch unser Ja geben, dann gehören wir zu ihm. Und dann dürfen wir wissen, dann stehen wir auf der Seite Gottes. Und dann hat der große Ankläger, Verkläger, der brüllende Löwe, dann kann er zwar brüllen, aber er kann uns nicht wirklich schaden. Und darum sagt der Petrus am Ende, der Gott aller Gnade, der euch berufen hat, der wird euch, die eine kleine Zeit leidet. Und jetzt kommen vier Dinge, er wird euch aufrichten, er wird euch stärken, er wird euch kräftigen und gründen. Jesus will uns dabei haben, in seinem Team, und er weiß, was wir brauchen. Und Petrus ist sich ganz sicher, Gott wird geben, was ihr braucht. Er richtet euch auf, er stärkt euch, innerlich, äußerlich. Er gibt euch neue Motivation, er gibt euch festen Grund unter den Füßen. Wie ein guter Trainer, so bläut uns Petrus ein, vergesst das nicht. Vergesst nicht, was euch hilft, Trainingsfortschritte zu machen. Nämlich, erstens, beugt euch unter Gottes Hand. Zweitens, werft eure Sorgen auf Gott. Drittens, widersteht dem Bösen im Glauben. Und viertens, verlasst euch auf Gottes Hilfe. Und alle Trainierenden sagen Amen.